Reichsradio für Stuttgart mit der Mediawelle. Wir sind drauf. Bis 10 Uhr surfen wir mit euch durch die kreative Welt der Medien. Heute live im Studio zu Gast Florian Fickel. Er ist Produzent und Regisseur von Hörbüchern, Hörspielen und Filmen. Am Mikrofon ist Dominik Goya. Guten Morgen.
Mein Name ist Jerry Cotton. Ich bin Special Agent des FBI und dies ist mein Partner, Special Agent Phil Decker.
Du bist G-Man Jerry Cotton, G-Man Jerry Cotton. Du bist der Held, von dem man sich erzählt, ein FBI-Agent, der das Böse kennt. Du löst die größten Fälle, die Klugheit auf die Schnelle. Du bist G-Man Jerry Cotton, G-Man Jerry Cotton. G-Man Jerry Cotton.
Sein Name ist Florian Fickel, kurz Floff genannt. Sein Auftrag, das Produzieren von Hörspielen, Hörbüchern und manchmal geht ihm auch mal ein Film ins Netz. Floff, wir sind drauf. Herzlich willkommen bei der Mediawelle.
Hallo.
Wie kamst du auf die Idee, die Jerry Cotton Filme als Hörbuch zu vertonen?
Das sind ja Jerry Cotton Bücher.
Bücher,
und,
ja.
Und ich hatte als erstes die Idee gehabt, mein allererstes Hörbuch waren Liebesgedichte zu vertonen mit den deutschen Synchronsprechern der Hollywood-Stars, weil ich dachte, dass dann die Frauen begeistert sind, wenn ihnen Robert Redford, Robert De Niro, Tom Hanks Liebesgedichte vorliest. Und dann bin ich drauf gekommen, ich weiß es gar nicht mehr, dass Jerry Cotton eigentlich eine sehr interessante Trash-Krimi-Serie wäre. Hatte aber eigentlich keine Chance als kleiner Verlag und habe dann den Manfred Lehmann gebeten, die Stimme von Bruce Willis mir ein paar Seiten einzulesen. Habe das hingeschickt und dann auch die Rechte erhalten und dann haben wir, glaube ich, 16 Hörspiele aufgenommen.
Dann hören wir gleich mal ein Stückchen weiter rein.
Jerry Cotton, der Rattenfänger von Brooklyn. Er war allein. Allein in der Dunkelheit. Allein mit den unheimlichen Geräuschen, die ihn umgaben. Er konnte sie hören. Sie kamen, um ihn zu holen. Ja, er hörte sie. Immer mehr, immer lauter. Mit einem Aufschrei des Entsetzens wich der Junge zurück, während die Nagetiere durch die Ritze in der Wand in den Kellerraum strömten. Panische Angst ergriff ihn und er wollte um Hilfe schreien, aber kein Laut entrang sich seiner von Furcht zugeschnürten Kehle. »Bitte«, flüsterte er leise, »holt mich hier raus!« »Haut ab«, schrie der Junge, »lasst mich in Ruhe!« Doch die Tiere ließen sich nicht verjagen. Immer näher kam sie heran und der Junge konnte den fauligen Gestank riechen, der die Aasfresser überall hin begleitete. Tränen rollten aus seinen Augen und er begann zu weinen. »Lasst mich doch raus«, rief er laut. »Ich will auch ganz artig sein.« Niemand antwortete ihm. Die Ratten haben jetzt seine Füße erreicht, begannen mit ihren scharfen Zähnen an seinen Beinen zu knabbern. Der Junge stieß spitze Schreie aus, während die scheußliche Ladung stinkenden Fels und spitzer kleiner Krallen auf ihn niederging, und er hatte das Gefühl, darin zu ertrinken. Keuchend drang er nach Luft, während die Tiere auf ihn herabfielen, ruderte mit den Armen, um sie von sich fernzuhalten, vergeblich. »Hilfe«, rief er aus Leibeskräften, »holt mich hier raus, bitte, holt mich hier raus, ich hab nichts getan, bitte, holt mich hier raus.«
Der raue Klang sah... Wunderschön, also ich empfehle euch, das nachts zu hören, wenn ihr noch was machen müsst, so um 2-3 Uhr, so war das bei mir, als ich das gehört habe und da konnte ich mich richtig reinversetzen in die Lage. Wen haben wir jetzt gerade sprechen gehört?
Das war Manfred Lehmann, Stimme von Bruce Willis. Gibt es eine kleine und nette Geschichte dazu, dass Manfred ein natürlich begnadeter Sprecher ist, aber sehr ungeduldig und für ein Hörspiel oder Hörbuch in dem Sinne natürlich relativ schwer, weil er nach 1-2 Stunden immer weniger Lust bekommt und nach Halbsätzen immer wieder absetzen und dann wieder neu ansetzen muss, was unseren Toningenieur zu großen Tränen und zur Verzweiflung gerührt hat. Und wir haben dann 2 Jahre später, wollten wir Charles Bukowski aufnehmen, mit dem gleichen Prinzip, dass wir gesagt hatten, der Manfred liest 1-2 Seiten aus Charles Bukowskis relativ versauten Geschichten. Und die haben ihn dann so begeistert, dass er die ohne einen Fehler durchgelesen hat, was unseren Toningenieur dann, glaube ich, dazu gebracht hat, den Job an den Nagel zu hängen.
Okay, ja. Wie kamst du eigentlich auf die Idee, sowas zu machen? Also wie bist du dort eingestiegen beruflich?
Ich habe blöderweise BWL studiert und habe relativ spät gemerkt, dass das das Falsche ist. War dann bei einer Plattenfirma, bei der Intercord, die in Stuttgart hier tolle Bands auf den Markt gebracht hat, bin dann zum Videoclip gekommen bei einer Filmproduktion namens Media Mutant, habe dann jahrelang Videoclips gemacht, also immer wieder sich selber reingefummelt, sich selber die Erfahrung geholt, habe dann gemerkt, dass es auf Dauer irgendwie nicht der Videoclip sein kann, bin zum Dokumentarfilm gekommen, um bisschen mehr Inhalt in die Birne zu bekommen. Und habe beim Dokumentarfilm wiederum gemerkt, dass es sehr schwer ist, einen Film zu produzieren, dass es eine lange Vorlaufzeit braucht, dass es viele Leute braucht, dass es Redaktionen braucht, die entscheiden. Und bin so dann letzten Endes zum Hörspiel gekommen oder zum Hörbuch. Das kannst du selber machen, das kannst du selber finanzieren, da spricht dir keiner rein. Und für mich sind gut gemachte Hörspiele ist was anderes wie ein Hörbuch, eigentlich Filme ohne Bild.
Gibt's noch was dich wirklich fasziniert an dem Medium Hörbuch, außer dass es einfacher zu produzieren ist?
Ja, es ist ein breites experimentelles Feld. Das ist noch ein unbesetztes Feld. Das ist ein Nischenfeld. Du kannst vieles machen. Es ist alles erlaubt. Du kannst dich unheimlich austoben, ohne dass du irgendwie auf eine zeitliche Begrenzung oder auf Großkosten Rücksicht nehmen musst. Das geht beim Film nicht. Das geht auch bei werblichen Produktionen einfach nicht. Und das ist natürlich klasse, weil du hast viele Freiheiten.
Ja, ja. Seit wie vielen Jahren bist du jetzt wirklich in der Medienbranche, sage ich mal, unterwegs?
Seit 12 Jahren.
Okay, hast du jemals wirklich in dem BWL-Bereich gearbeitet?
Nee. Okay. Es macht, glaube ich, nichts, denn ein Film produzieren muss man auch gut organisieren können. Und also es hat von dem her sicher was gebracht, dass ich auf jeden Fall auch Sachen machen kann, die verkauft werden, sagen wir es so.
Ja.
Neben dem, dass der Inhalt eigentlich immer Spaß machen muss.
Ja.
Weil irgendwann brauchst du ja auch ein bisschen Brot und Butter.
So ist es. Du hast vorher die CD Liebesgrüße aus Hollywood angesprochen. Ja. Die habe ich jetzt hier liegen und was ich ganz spannend finde, ich finde eigentlich, geht es in die Richtung, was du dort gemacht hast. Du hast bekannte Synchronstimmen von Hollywood-Stars zu Pop-Songs, die auch manchmal recht elektroniklastig sind, sprechen lassen. Und eigentlich hat das ja nachher Innomine zum Beispiel auch gemacht, nur genau, halt kommerzieller und größer umgesetzt. Kann man sagen, du bist so eigentlich der Erfinder dieses Stils.
Glaube ich schon, wobei ich eben damals das nicht so kommerziell gemacht habe wie Innomine oder ja, auch das Rilke-Projekt, die ja dann auch angefangen haben, Liebesgedichte musikalisch zu vertonen, nicht mit Synchronsprechern, sondern mit prominenten Sprechern. Ich würde es heute, meine eigene CD, auch anders machen musikalisch. Ich glaube, nicht so elektronisch und ein bisschen mehr Richtung Chill-Out-Music oder Gitarre gehen. Aber das weißt du auch immer erst im Nachhinein. Und wenn ich eine Produktion gemacht habe, dann kann ich sie auch 2 Jahre nicht mehr sehen. Also dann möchte ich sie nicht anlangen und möchte sie nicht mehr hören. Denn ich kann sie einfach dann nicht mehr beurteilen.
Nach welchen Kriterien hattest du hier die Gedichte ausgewählt?
Die durften die sich zum Teil selber auswählen. Und so literarisch bewandt bin ich gar nicht, aber meine Mama ist Deutschlehrerin, die hat mir geholfen.
Okay. Und mit der Musik, hat ihr die dann selbst extra dafür produziert, oder?
Das sind zwei Freunde aus Freiburg, die nannten sich damals Sonde Syndication. Und ich bin dann im Land rumgezogen, habe diesen Sprechern entweder eine Beteiligung angeboten, weil ich selber wenig Geld hatte, oder eine kleine Festgage für 10 Minuten ihr Liebesgedicht aufnehmen. Die sind so erfahren, brauchen da auch nicht wirklich länger dazu, haben sich gut vorbereitet. Und habe dann diese Gedichte nach Freiburg runtergefahren und dort haben die Jungs ihre Drum-and-Bass-Sachen quasi drauf produziert oder die Gedichte auseinandergeschnitten und in Takt gebracht, in Reihe gebracht.
Also die Sprecher schaffen das wirklich teilweise in 10 Minuten, ein so ein Gedicht in Kasten zu hauen.
Ja. Ich meine, das ist das Schöne an einem Synchronsprecher. Ich arbeite heute auch noch fast ausschließlich mit Synchronsprechern zusammen. Es sind alles Schauspieler, aber die meisten sind Schauspieler, die nicht mehr schauspielen, sondern eigentlich nur noch Tag ein, Tag aus in der Dunkelkammer sitzen und synchronisieren, sprechen. Und das Schöne daran ist, dass sie eine unheimliche Erfahrung haben. Und davon profitierst du natürlich.
Hören wir rein, und zwar den Titel 9. Das Gedicht heißt Hyazinthen von Theodor Storm. Weißt du noch, wer der Sprecher war?
Der Elsholz, und Synchronstimme fragen wir nachher die Hörer 103 bis 105.
So ist es.
Fernhalt Musik. Doch hier ist stille Nacht. Mit Schlummerduft anhauchen mich die Pflanzen. Ich habe immer, immer dein gedacht. möchte schlafen. Aber du musst tanzen. Auf, es rast ohne Unterlass. Die Kerzen brennen und die Geigen schreien. Es teilen und es schließen sich die Reihen. Und alle glühen. Du musst tanzen. Fremde Arme schmiegen sich an dein Herz. Oh, leide nicht gemeint. Ich sehe dein weißes Kleid vorüberfliegen. Deine leichte, zärtliche Gestalt. Und süßer strömend quillt der Duft der Nacht und träumerischer als aus dem Kelch der Pflanzen. Ich habe immer, immer dein gedacht. Ich möchte schlafen. Aber du musst tanzen.
Willkommen bei der Mediawelle im Freien Radio für Stuttgart. Wir sind drauf mit dem Stuttgarter, man kann eigentlich sagen, der Pionier des Hörbuchs. Florian Fickel ist sein Name, kurz Floff genannt. Das, was wir gerade gehört haben, ja, wir haben uns vorher gefragt, wer, von wem ist das jetzt wirklich die Synchronstimme? Floff, gibst du uns die Auflösung?
Es ist B, Tom Hanks.
Okay, ja. Ich hoffe, die Zuhörer haben es auch gehört, aber ich finde es faszinierend, wie man nur an der Stimme eigentlich dann eine Person erkennt und damit gleich einen Charakter verknüpft, nur übers Hören.
Ja, also absolut. Wird auch viel zu wenig gewürdigt in Deutschland und ich glaube überall, dass Stimme ein großartiges Instrument ist und unheimlich viel bewirken und erreichen kann.
Ja. Eigentlich ist ja so, dass das Hörbuch oft rauskam in Verbindung mit einem Buch zusammen, also als Kombination sozusagen. Und ich finde, du hast gewissermaßen geschafft, es auch als eigenes Produkt zu etablieren. Gerade wenn ich mir hier die CD angucke, wo Thomas D. von Fanta 4 und Bela B. von den Ärzten Goethes Faust, den Dialog zwischen Faust und Mephisto lesen. Wie gut kommen solche CDs eigentlich an?
Die kommen sehr gut an, weil das habe ich damals mit einem Partner gemacht, mit dem Peter Geier, muss ich dazu sagen. Und unsere Idee war schon immer gewesen, dass wir gesagt haben, wir nehmen jetzt nicht das Hörbuch als Merchandise-Produkt, als Zweitvermarktungsprodukt und lesen einfach ein Buch, was gerade erscheint und hoffen, dass da nochmal 2000 Hörbücher verkauft werden. Und ich muss auch sagen, ich finde das Medium Hörbuch eigentlich ziemlich langweilig und einschläfernd, denn wenn ein Buch original gelesen wird, habe ich 5 CDs vor mir. Und es ist eine unheimlich gute Beruhigungspille. Und wir hatten gesagt, warum kann man nicht klassische Stoffe nehmen und die kürzen, neu einsprechen, neu interpretieren, nicht mit den üblichen Verdächtigen, sondern vielleicht Charaktere aus der Popwelt draufsetzen, die auch dazu passen. Also Bela, der Mephisto, passt wie die Faust aufs Auge.
Bela, der Graf.
Und das hat sich super verkauft, wirklich super verkauft. Und das Schöne war, mal vor ein paar Jahren auf der Buchmesse hat dann der Chef vom Surkamp Verlag gesagt, Er fände es literarisch eine große Frechheit, was wir gemacht haben, wie man den Faust so zerfleddern kann. Aber er fände es ein geiles Projekt, weil wir einfach neue Leute damit erreichen.
Ja, ich glaube, durch die Fanbase, die beiden haben, kommt das jetzt auch wirklich zu den jungen Leuten, oder?
Ja, genau.
Wie ist denn der Prozess? Also das interessiert mich. Du hast jetzt die Idee gehabt, das hier zu machen, gerade mit dem Faust Mephisto. Was ist der erste Schritt dann, wenn du die Idee hast?
Na, der erste Schritt ist natürlich, wenn du die Rechte brauchst, die Rechte dir zu holen. Beim Faust sind die frei. Der zweite Schritt ist dann, wenn du die Sprecher ausgedacht hast, die Sprecher zu bekommen und die Sprecher zu überzeugen. Aber die Erfahrung war dann doch immer die, wenn das inhaltlich passt, dann machen die auch mit, auch wenn sie dich nicht kennen. Hier gab es dann einen Kontakt über meinen Partner. Aber im Endeffekt, wenn es ein Projekt ist, was stimmig ist, dann hast du die Leute auch. Da geht es jetzt nicht um das große Geld, auch wenn es Prominente sind. Ich habe ja auch eine Reihe gemacht, Väter sprechen Janosch, mit Joschka Fischer, der ein Janosch-Buch liest. Der kam dann auch ins Studio und hatte gesagt, ich habe das meinen Kindern immer vorgelesen. Das ist meine Elternzeit. Klar, und ich finde, der Brummelbär Joschka Fischer passt auf Janosch. Und von dem her hat es da genauso gepasst wie bei Thomas D. und Bela mit Faust versus Mephisto.
Ja, sind die dann so wie bei CD-Verkäufen an den Einnahmen beteiligt oder kriegen die eine einmalige Gage?
Die sind mit 98% an den CD-Verkäufen beteiligt.
Ja, deswegen bist du heute auch auf dem Bobbycar hierher gekommen. Das erklärt einiges. Und wie ist das jetzt? Wie wird das verbreitet? Hast du da dann noch einen Partner im Boot?
Ja, wir haben, also ich und oder wir, es ist immer so, die Produktion wird selber gemacht, die kann man selber stemmen, den Vertrieb natürlich dann nicht mehr. Da holen wir uns die Großen der Branche. Beim Faust war es die Deutsche Grammophon. Bei anderen Hörbüchern ist es dann Lübbe oder der Edelverlag, die das bundesweit vertreiben.
Dann würde ich sagen, hören wir hier auch mal rein, und zwar in eine Szene, wo die zwei schon ein bisschen sich am Streiten sind, sag ich mal.
Aller verschmähten Liebe, beim höllischen Elemente, ich wollt, ich wüsst was Ärgers, dass ich's fluchen könnte.
Was hast? Was kneift dich denn so sehr? So kein Gesichtszeichen meinem Leben.
Ich möcht mich gleich dem Teufel übergeben, wenn ich nur selbst kein Teufel wär.
Hat sich dir was im Kopf verschoben? Dich kleidet's wie ein Rasender zu toben.
Denk nur, den Schmuck für Gretchen angeschafft, den hat ein Pfaffen weggerafft. Die Mutter kriegt das Ding zu schauen, gleich fängt's ihr heimlich an zu grauen. Die Frau hat gar einen feinen Geruch, schnuffelt immer im Gebetbuch und riecht's einem jeden Möbel an, ob das Ding heilig ist oder profan. Und an dem Schmuck, da spürt sie's klar, dass dabei nicht viel Segen war. Mein Kind, rief sie, ungerechtes Gut, befängt die Seele, zerrt auf das Blut, wollen's der Mutter Gottes weihn, wird uns mit Himmelsmanna erfreuen. Margretlein zog ein schiefes Maul, ist halt, dacht sie, ein geschenkter Gaul. Und wahrlich, gottlos ist nicht der, der ihn so fein gebracht hierher. Die Mutter ließ ein Pfaffen kommen, der hatte kaum den Spaß vernommen, ließ sich den Anblick wohl behagen. Er sprach, so ist man recht gesinnt.
Ihr hört die Mediawelle beim Freien Radio für Stuttgart. Wir sind drauf mit Floff aus Stuttgart. Sein Revier sind in erster Linie Hörbücher und Hörspiele. Floff, gerade eben hast du gesagt, dass das gelaufen ist, ist recht anstrengend. Hast du jetzt gemeint zum Zuhören oder um das zu sprechen?
Nein, also der Bela und der Thomas sind jetzt ja keine Sprecher, die sind Sänger in erster Linie. Das muss man schon nochmal unterscheiden. Und da haben wir dann eigentlich geschaut, dass die beiden sich wohlfühlen und man nicht jetzt versucht, political correct zu sprechen. Dann wird es, glaube ich, verkrampft. Und das Wichtige ist, glaube ich, bei jeder Aufnahme, genauso wie bei Filmen, dass die Leute sich wohlfühlen und dass ihre Stimmung hoffentlich so authentisch wie möglich rüberkommt.
Wie ist da der Unterschied jetzt zwischen wirklich professionellen Sprechern und wenn du mit Schauspielern arbeitest?
Es ist bei einem Hörspiel dann zum Beispiel so, wenn ich einen reinen Theaterschauspieler nehme, wird es manchmal schwer, weil der von der Bühne kommt und glaubt, immer übertreiben zu müssen. Das brauchst du aber in einem Studio nicht, sondern im Tonstudio brauchst du eigentlich Sprecher, die zwar auch spielen, aber mehr, naja, sagen wir mal, das normale Leben spielen, den normalen Alltag spielen und nicht auf der Bühne die 100 Leute vor sich einfangen müssen. Das ist relativ schwer, deswegen arbeite ich auch so gerne mit Synchronsprechern zusammen, die können das aus Erfahrung, ist klar.
Okay, ja. Es ist ja so, du bist hier in Stuttgart, hast hier auch deinen Verlag, soweit ich weiß, Fluff Publishing.
Da sitzen die 800 Leute.
Genau, genau.
Hier. Über der Jeanshalle sind das ca. 18 Stockwerke. Aber ja. Es sind 750 Lehrlinge, die ich ausbilde für die IHK.
Ja, und dann hast du ja noch einen zweiten Standort mit einer anderen Firma, oder? Die Audiothek sitzt in Hamburg, oder?
Genau, ja. Und die gibt es aber eigentlich seit einem Jahr nicht mehr. Die haben mein Partner und ich dann geschlossen, weil wir schlichtweg keine Ideen mehr hatten. Und dann haben wir gesagt, wir belassen es jetzt dabei. Ja. War eine schöne Zusammenarbeit, uns hat Spaß gemacht. Und haben gesagt, wenn wir wieder eine Idee haben, dann gründen wir wieder eine Firma.
Ja, du hast vorher schon mal die Reihe angesprochen. Väter lesen Kindergeschichten. Und da habe ich hier Till Schweiger liest Janosch. Janosch, also das liebe ich, dieses Buch. Wie groß ist die Reihe eigentlich geworden?
Das sind 9 Folgen geworden. Bin ich sehr stolz darauf, weil es fast alles, finde ich, also es sind erstmal Prominente, die viele Kinder haben, die wirklich Väter sind. Till hat, glaube ich, 3, 4. Oder Jörg Pilawa genau. Hat 4, Günter Jauch hat 4. Und es sind Väter, die für mich zum Janosch passen, die alle in irgendeiner Art und Weise Originale sind und für sich selber stehen. Also gerade zum Beispiel, ich fand auch Günter Jauch passt perfekt zu Janosch. Und es sind Väter oder auch Prominente, die zum ersten Mal ein Hörbuch gesprochen haben. Also fast alle.
Da hören wir jetzt rein.
Tiger, Ente, Tiger und Bär, all das und noch viel mehr. In Panama. Tiger, Ente, Tiger und Bär, all das und noch viel mehr. In Panama. In Panama.
Oh, wie schön ist Panama. Es waren einmal ein kleiner Bär und ein kleiner Tiger, die lebten unten am Fluss. Dort, wo der Rauch aufsteigt, neben dem großen Baum. Und sie hatten auch ein Boot. Sie wohnten in einem kleinen, gemütlichen Haus mit Schornstein. Uns geht es gut, sagte der kleine Tiger, denn wir haben alles, was das Herz begehrt. Und wir brauchen uns vor nichts zu fürchten, weil wir nämlich auch noch stark sind. Ist das wahr, Bär? Jawohl, sagte der kleine Bär. Ich bin stark wie ein Bär und du bist stark wie ein Tiger. Das reicht. Der kleine Bär ging jeden Tag mit der Angel fischen und der kleine Tiger ging in den Wald Pilze finden. Der kleine Bär kochte jeden Tag das Essen, denn er war ein guter Koch. Möchten Sie den Fisch lieber mit Salz und Pfeffer, Herr Tiger, oder besser mit Zitrone und Zwiebel? Alles zusammen, sagte der kleine Tiger, und zwar die größte Portion. Als Nachspeise aßen sie geschmorte Pilze und dann Waldbeerenkompott und Honig. Sie hatten wirklich ein schönes Leben dort unten in dem kleinen, gemütlichen Haus am Fluss. Aber eines Tages schwamm auf dem Fluss eine Kiste vorbei. Der kleine Bär fischte die Kiste aus dem Wasser, schnupperte und sagte, »Oh, Bananen!« Die Kiste roch nämlich nach Bananen. Und was stand auf der Kiste geschrieben? Panama, las der kleine Bär. Die Kiste kommt aus Panama und Panama riecht nach Bananen. Oh, Panama ist das Land meiner Träume, sagte der kleine Bär. Er lief nach Hause und erzählte dem kleinen Tiger bis spät in die Nacht hinein von Panama.
Panama, was ist das Land deiner Träume, Fluff?
Panama.
Hier im Studio ist Fluff. Der ist Produzent von Hörbüchern, Hörspielen, Filmen. Also es hört sich so an, als ob du jede Menge gemacht hast. Was war das wirklich, wo du sagst, das war das Herausragendste für dich, was du produziert hast?
Gibt's eigentlich gar nicht. Es gibt ja immer so irgendwie Abschnitte. Abschnitte. Und was ich einfach spannend finde, ist ja, dass immer das Gleiche ist. Am Anfang hast du eine Idee und dann musst du aus der Idee ja irgendwas machen, weil wenn es bloß eine Idee bleibt, dann war es halt ein Gedankenfurz. Und dass sich dann irgendwann mal was entwickelt draus und am Schluss irgendein ein Medium da ist, was du in Händen hältst und höher oder sichtbar ist, das finde ich nach wie vor spannend. Und wie du es dir vorgestellt hast und was dann dabei rausgekommen ist, finde ich spitze. Was mich sehr freut, ist, ich habe dann danach ja eine Hörspielreihe gemacht, die heißt die Playmos, die sehr erfolgreich geworden ist, was ich klasse finde, wo meine Kinder einfach Playmobil gespielt haben und ich war früher auch Playmobil-Fan und ich dann zu Playmobil gedackelt bin und gesagt habe, ich hätte gerne die Hörspielrechte, die sie mir dann auch gegeben haben und dann lassen wir Playmobil-Figuren lebendig werden und da kannst du halt Geschichten reinpacken und spielen, wie du willst. Und das ist eine ganz große, wunderbare Spielwiese.
Ging das so einfach, da die Rechte zu bekommen?
Nee, da gibt es noch eine Lizenzagentur und die hatte gesagt, die bekommst du niemals. Und dann hatten mein Autor, der Simon Rost und ich, ein Konzept entwickelt und ich bin da hingedackelt, dann mit der Lizenzagentur zu Playmobil und habe die dann doch, glaube ich, mit diesem Konzept überzeugt, was nicht auf Marketing beruht und sondern einfach auch wieder auf schönen Geschichten, dass ein Junge Playmobil spielt, so ein bisschen das Heinzelmännchen-Prinzip. Und er stellt seine Lieblingsfiguren rein und verlässt das Zimmer. Und wenn er das Zimmer verlässt, werden die lebendig und erleben ein Riesenabenteuer. Und er kommt zurück und es riecht nach Wildschwein und die stehen irgendwie anders und er wundert sich, was da los ist. Das hat sie dann überzeugt und mittlerweile sind wir bei Folge 25 und ja, machen immer weiter.
Toll. Auf deiner Homepage gibt es sogar www.floff.de, gibt es sogar eine Gratis-Folge, wer sich das mal anhören möchte, die Playmos. An welchem Projekt arbeitest du jetzt gerade?
Jetzt arbeite ich gerade an weiteren Playmos-Folgen, dann an einem neuen jungen Dokumentarfilm für den SWR mit dem Regisseur Thomas Lauterbach, dann an vielen freien Projekten. Ich möchte einen Dokumentarfilm mit und über Kinder machen und ja, mal schauen, was hörbuchmäßig noch irgendwie so rüberkommt. Bin ja klein, ich muss immer irgendwie gucken, dass ich irgendwas finde, was die großen Verlage nicht unter sich ausmachen.
Ja, ja. Ja, du bist jetzt, hast dich vorher selbst gewundert, wie lange du eigentlich schon im Geschäft bist. Hast jede Menge Erfahrung, denke ich, gesammelt in der Branche. Hast du einen Tipp für junge Menschen, die in der Medienbranche arbeiten wollen?
Ja, ich fand schon immer, ich finde die Medienbranche ist wahnsinnig schnelllebig, undankbar und einfach nicht zuverlässig. Von dem her finde ich schon, es ist gut, wenn es solche Leute gibt, die dann auch zuverlässig sind und irgendwie finde ich, es ist wichtig, eine Sache durchzuziehen und eben nicht nur davon zu sprechen. Und das dritte Witz vergessen.
Passt, passt. Wir sind am Ende des Interviews. Gibt's noch was du auf jeden Fall hier über den Äther schicken willst?
Ich grüße meine Söhne, meine Mutter, Mama, danke. Und ja, und grüße den Rasmus, der hier neben mir sitzt. Und darf ich noch? Bin ich noch drauf?
Ja.
Wir sind drauf.
Mit der Mediawelle. Das war Floff, Produzent von Hörspielen, Hörbüchern, Filmen. Das war unsere Sendung für heute. Die Sendung Mediawelle ist empfangbar auf 99,2 MHz, über Kabel 102,1 oder natürlich als Livestream auf www.freies-radio.de. Die redaktionelle Verantwortung hatten Alexandra H. und Stefanie Ebenhö. Ich wünsche euch eine erlebnisreiche Woche. Am Mikrofon war Dominik Goya. Ciao.
Wie ich bei dir gelegen habe im Bett, weißt du es noch? Weißt du noch, wie verwegen die Lust uns stand und wie es roch? Und all die seidenen Kissen gehörten deinem Mann. Doch uns schlug kein Gewissen. Gott weiß, wie redlich untreu man sein kann. Weißt du noch, wie wir es trieben? Was nie geschildert werden darf. Heiß, frei, besoffen, fromm und scharf. Weißt du, dass wir uns liebten und noch lieben? liebt nicht oft in solcher Weise. Wie fühlvoll hat dein spitzer Hund bewacht. Ja, unser Glück war ganz rasch und leise. Und bist du fern?